Wer jedes Risiko ausschalten will, der zerstört auch alle Chancen.
Herzlich willkommen bei Highflyer, eurem Podcast für persönliche und finanzielle Weiterentwicklung mit Marco und Christian. Es ist wieder soweit. Lehnt euch zurück und entspannt euch. Viel Spaß.
Ja, von mir auch herzliche Grüße. Unser heutiges Thema ist das Thema Risiko. Wir werden verschiedene Themen durchgehen, unter anderem, was gibt es so für Risikoklassen? Wie sollte man das Risiko aufteilen im Vergleich zu Liquidität, Rendite? Dann, was bist du für ein Risikotyp? Da werden wir später drauf eingehen. Wie kann man das bestimmen? Und am Ende auch nochmal ein bisschen aufs Thema eingehen. Privates Risiko, Selbstständigkeit. Also seid gespannt und ja, viel Spaß. Also alle, die jetzt nach unserer ersten Folge gemerkt haben, okay, investieren ist an sich ein spannendes Thema und da würde ich gerne mehr wissen wollen. Und ich würde auch gerne investieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo rein investieren? Und was da natürlich auch immer ein großer Punkt ist, was gibt's für Möglichkeiten? Wie ist das Risiko? So, unser heutiges Thema ist ja Risiko und deswegen wollen wir euch jetzt so ein bisschen da reinführen. Ja, was bist du für ein Typ? Was gibt's für Möglichkeiten? Wie viel Risiko macht Sinn oder halten wir für sinnvoll zu jedem Typen? Wobei das auch wieder jeder für sich entscheiden muss. Ja, und so wollen wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen starten. Was gibt's für Risikoklassen? Wie lässt sich Risiko unterteilen? Also grundsätzlich lassen sich Anlagemöglichkeiten ganz grob in drei Bereiche unterteilen, was das Risiko angeht. Da sind einmal die Produkte, die quasi gar keine Zinsen bringen. Da ist dein ganz normales Bankkonto, da sind Sparbücher etc. Du gibst dein Geld der Bank und die passt drauf auf. Du kannst eigentlich jederzeit drauf zugreifen, machst aber damit keinen Gewinn. So, interessanter wird es dann in den nächsten beiden Klassen.
Ja, interessanter, beziehungsweise das, was halt die wenigsten Deutschen vor allem machen, sind dann die Themen, dass wirklich das Geld jemand Fremden zu geben, entweder auf Kreditbasis, das wären dann die Anleihen. Das müsst ihr euch so vorstellen, ein Unternehmen oder auch ein Land, das kann sich A bei der Bank Geld holen, indem es bei der Bank nach einem Kredit fragt, oder es kann halt auch an das Publikum, beziehungsweise ans Volk oder an die Investoren herantreten und sagen, hey, so sieht's aus, ich gebe euch 7% Zinsen, wenn ihr mir euer Geld 3 Jahre gebt, und dann kriegt man halt 7% Zinsen jedes Jahr und am Ende der Laufzeit halt auch dieses Geld zurückgezahlt. Sofern das Unternehmen auch zukunftsträchtig ist, beziehungsweise auch in Zukunft seine Kredite bezahlen kann. Die dritte Risikoklasse wären eigentlich schon die Aktien. Und das bedeutet, dass man einem Unternehmen Geld gibt und kein Recht darauf hat, das Geld zurückzubekommen. Das heißt, ich gebe jemandem Geld, damit er daraus ja investieren kann, also sich neue Produktionsgüter zulegen kann, ein Forschungslabor erstellen kann, Material einkaufen kann, neue Mitarbeiter einstellen kann. Und dann bin ich beteiligt an diesem Unternehmen, also wirklich, dann bin ich, man kann auch wirklich sagen, Kleinunternehmer. Und habe dann das Recht, auch an dem Gewinn zu partizipieren und von diesem Unternehmen quasi am Ende des Jahres, wenn es gut gewirtschaftet hat, auch Gewinn von diesem Unternehmen rauszuziehen.
Da meinerseits meine Frage an dich. Es gibt ja verschiedene Unternehmen, große, kleine, 1000 Unternehmen in Deutschland, in anderen Ländern. Und prinzipiell gibt es da Riesenunterschiede zwischen Aktien. Kannst du darauf nochmal ein bisschen näher eingehen, wie sich da das Risiko auf die verschiedenen Typen verteilt oder auf unterschiedliche Unternehmen, Länder etc.?
Ja, finde ich sehr gut, dass du das ansprichst, weil das halt auch immer relevanter wird, weil diese drei Klassen, die wir gerade vorgestellt haben, sind mehr oder weniger die Norm, so sollte es sein, so wird es gesagt und so wird vermutlich auch dem Anleger oder jedem Menschen, der mit Geld etwas verdienen möchte, suggeriert, dass Aktien irgendwie ganz risikoreich sind und Anleihen ja ganz super sind. Aber genau wie du gerade sagst, dem ist nicht so. Wenn ich mir zum Beispiel Länder anschaue, Schwellenländer, Länder, die nicht weit entwickelt sind, als auch die Griechenland-Pleite, sage ich mal, wenn ich einem Land Geld gebe, welches nicht so sicher ist, dann spielt der Begriff aus meiner Sicht keine Rolle, ob es ein Kredit ist oder ob ich dem Land Geld gebe und kein Rückzahlungsanspruch habe, wenn ein Land pleite geht, dann geht's pleite. Und von daher diese Aufteilung der Risikoklassen, die verschwimmt ein wenig. Also wenn ich mir zum Beispiel ein sehr großes Unternehmen anschaue, zum Beispiel die Allianz in Deutschland, das ist ein großer Versicherungskonzern, den kennt jeder, den gibt's seit, ich will nicht sagen Millionen Jahren, aber schon auf jeden Fall länger, als ich lebe. Und wenn ich mir dahingegen dann halt ein, also wenn ich dem Unternehmen Geld gebe, in Form von Aktien, Eigenkapitalbeteiligung, dann ist das aus meiner Sicht zumindest viel, viel sicherer, als wenn ich es einem Land gebe, welches, weiß ich nicht, von Kriege, von Korruption und vielen anderen negativen Einflüssen aufs Wirtschaftswachstum gesehen, dann gebe ich dem Unternehmen lieber Geld, als es als einem Land gebe, wo aus meiner Sicht das Risiko viel, viel höher ist. Also von daher, diese genaue Aufteilung, die wir gerade vorgenommen haben, stimmt per se laut Bilderbuch, sage ich mal, aber man muss doch mal noch mal ein bisschen differenzierter darauf eingehen und ein bisschen hinter die Kulisse schauen.
Das hast du gut zusammengefasst, muss ich sagen. Und was ich gerne noch ergänzen würde, ist das Thema in der dritten Risikoklasse, hast du jetzt vor allem die Aktien genannt. Allerdings der sogenannte Kapitalmarkt erstreckt sich ja noch über weitere Produkte. Da sind Rohstoffe, die schwanken. Du kannst Mischungen machen aus Aktien, Rohstoffen, Rentenprodukten. So ist da ein sehr breites Spektrum. Und wie du schon sagtest, das Risiko unterscheidet sich nicht pro Klasse, sondern wirklich abhängig von den einzelnen Werten.
Naja, also genau, abhängig von dem Emittenten, also demjenigen, dem ich das Geld gebe. Das ist eigentlich quasi, ja, wie als wenn jedes Unternehmen, wie jeder Privatmann auch, ja, gerated wird, analysiert wird, ist es quasi kreditwürdig, kann es Geld vergeben oder ist es zukunftsträchtig, wird es weiterhin in der Zukunft Geld verdienen oder nicht. Und je nachdem, ob es das tut oder nicht, das spiegelt sich halt im Zinssatz wieder. Genau.
Genau. Und so können wir das quasi abschließen und zusammenfassen. Kleiner Zusatzexkurs noch an der Stelle. Doch die Möglichkeit, wenn man sich sehr gut damit auskennt, auf Aktienkurse beispielsweise, so sogenannte Optionen oder Futures, das sind quasi Wetten, abzuschließen. Das ist aber ein sehr externer Bereich, so der ist gar nicht so geläufig. Das ist quasi für Leute, die ein bisschen mit ihrem Geld zocken und spekulieren wollen. Es ist auf einem ähnlichen Level wie ins Casino zu gehen, aber das nur am Rande. So, das ist ein bisschen abseits von dem, was wir bis jetzt gesprochen haben und was auch so der Normalo im Normalfall nicht kennt und nicht macht. Aber ja, die drei Klassen von Nullrisiko über Anleihen und Zinsprodukte über bis zu Aktien und dem Kapitalmarkt, das sind so die Hauptklassen und ja, ich denke, die haben wir jetzt ausreichend erklärt und ausreichend erläutert. Im nächsten Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, wollen wir jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, gibt ja nicht nur Risiko oder die Sicherheit eines Produkts, sondern noch andere Themen. Und da ist einmal die Liquidität, das heißt, wie gut komme ich an mein Geld ran? So, wenn du jetzt ein Termingeld anlegst, wo dein Geld für 5 Jahre festgeschrieben ist, dann kommst du da nicht mal eben ran. Und auf der dritten Seite, die Rendite steigt, wenn die anderen beiden Ecken dieses Dreiecks quasi runtergehen. Das heißt, du kannst mehr Rendite erzielen, wenn du mehr Risiko eingehst oder weniger Sicherheit hast. Und genauso auch, wenn du länger auf dein Geld verzichten muss, steigt damit die Rendite. Das könnt ihr euch ganz klassisch visuell schön vorstellen in einem Dreieck mit diesen drei Ecken: Sicherheit, Liquidität, Rendite.
Beziehungsweise, ja, ich mag das Wort Risiko gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr hören. Ich würde es eher sagen, es ist eine Chance. Es klingt besser und es ist auch so. Also jedem Risiko geht auch eine Chance gegenüber. Und umso mehr ich natürlich Risiko eingehe oder Chancen habe, umso mehr habe ich natürlich auch im Durchschnitt an Zinsen. Also umso mehr muss man mich entschädigen dafür, dass ich bereit bin, dieses Risiko einzugehen. Dafür, dass ich an jemanden glaube, der erstmal noch nicht so vertrauenserweckend aussieht oder der eventuell noch nicht so das aufstrebende Unternehmen darstellt, dann muss ich auch dementsprechend eine hohe Vergütung dafür bekommen. Und es gibt halt auch Unternehmen oder auch Privatanleger oder ja verschiedene Institutionen, die ich investiere, die dann mal schnell über 2-stellige Beträge an Zinsen aufrufen. Ja. Und da muss man dann aber sich auch wirklich immer fragen, schnell verdientes Geld, ja, aber es kann auch schnell weg sein.
Ja, also dein Beispiel ist ja natürlich sehr, sehr stark auf der Renditeseite mit einer mit einer geringen Sicherheit und ja, die Liquidität so geht so. Wenn du jetzt da direkt auf der anderen Seite mein Kontrastprodukt dir anschaust, also die klassischen Festgelder bei der Bank, Termingeld, du hast eine recht geringe Rendite, so du hast heutzutage nicht mehr viele Zinsen auf Festgeldprodukte, hast dafür aber eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Und je nachdem, wie lange du dein Geld anlegst, je nachdem, wie wenig dir die Liquidität wert ist, umso mehr kannst du noch ein bisschen Zinsen rausholen. Aber wenn du wirklich sehr viel Sicherheit haben willst und dein Geld auf jeden Fall zurückhaben willst, dann
genau, dann sinkt halt wieder die Rendite im Umkehrschluss. Genau. Also das ist halt dieses magische Dreieck, wie wir es so schön immer nennen. Das eine geht nicht einher mit dem anderen. Wenn du das eine bereit bist aufzugeben, bekommst du das andere. Aber das, ja, das geht auch im Umkehrschluss so.
Genau. Und was man sich daraus überlegen kann, es gibt nicht das eine Produkt. Es gibt kein Produkt, was eine hohe Sicherheit hat, eine hohe Rendite und eine hohe Liquidität. Man muss sich immer für sich entscheiden. Was ist einem persönlich wichtig und was man für ein Typ ist?
Ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das ist der Risikotyp bzw. der Anlegertyp. Und welche Parameter hierbei eine Rolle spielen, werden wir nun im Folgenden genauer erklären.
Einmal kommt es natürlich darauf an, wie alt man ist. So jemand, der Mitte, Ende 20 ist oder Anfang 30, der hat noch viel mehr Zeit zu investieren. So, der kann, wenn er jetzt nicht schlecht verdient, kann er eigentlich früh anfangen und auch ein bisschen mehr Risiko eingehen, weil er Zeit hat, hinten raus auf jeden Fall mit Plus aus der Sache rauszugehen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt im Rentenalter bist oder plus minus 10 Jahre, dann wird es natürlich schon kritischer. So, wenn du nicht mehr weißt, so die nächsten 5, 10, 15 Jahre, weiß ich nicht, wie lange ich da noch habe, dann macht es nicht so viel Sinn, ein krasses Risiko einzugehen, weil man dann lieber das Geld, das man hat, nutzen sollte und schöne Zeit mit den Enkeln verbringen, wie auch immer. Aber das Alter ist dann auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Wobei ich aber auch Kunden habe, die mit hohem Alter, also auch mit 80 plus, auch noch bereit sind, ein sehr hohes Risiko einzugehen. Aber der Normalfall oder der Fall, wo wir beide immer sagen, wäre schon immerhin zum Alter umschichten. Also umschichten in risikoärmere Klassen, aber auf gar keinen Fall, was ich immer noch mal betonen möchte, das ist auch wirklich unser Ziel. Also unser Ziel ist es, auch mit diesem Podcast oder mit diesen Gesprächen mit euch, euch dazu zu bringen, ihr müsst jetzt nicht die Freaks werden wie wir, die sich damit tagtäglich beschäftigen, ihr müsst es nicht studieren und ausarbeiten, aber euch dazu zu bringen, weg von diesen klassischen Anlagealternativen, würde ich schon gar nicht mehr sagen. Ich würde dazu einfach nur noch Müll sagen, weil ob ich es nun auf dem Sparkonto habe oder auf dem Konto oder auf dem Festgeld, wo ich in 6 Jahren 0% kriege, ist gehuppt wie gesprungen. Ich verdiene nichts daran. Die Banken verdienen nichts oder weniger auch mit Krediten und ich als Kunde im Gegenzug auch. Und von daher ist unser Anliegen, euch schon dahin zu bewegen und auch im hohen Alter eine Aktienquote von 10%, 20%, 30%, 40%, je nach Risikotyp, ist gar kein Problem. Also ihr müsst nicht dann, wenn ihr 80 seid, 100% euer Geld in das Kopfkissen knallen. Ja, das mal am Rande.
Dazu auch ein kurzer Rückruf zur letzten Folge. Thema Inflation. So, nur weil man älter wird, lässt ja die Inflation nicht nach und das Geld wird halt immer noch weniger wert, auch wenn ich 80 bin. Und von daher, gerade wenn man früh angefangen hat und sich dran gewöhnt hat, kennt man sich ja aus. Und man kann auch später immer noch gut investieren. Aber auf jeden Fall ist es, wie wir in der ersten Folge schon gehört haben, immer besser, investiert zu sein, als nicht investiert zu sein.
Genau.
Und ja, das so dazu, zu dem Thema.
Das werde ich auch immer sagen. Also ich habe mir auch schon ein T-Shirt bedrucken lassen, wo das draufsteht, weil ich da wirklich auch komplett dahinter stehe. Es ist besser, investiert zu sein, als nicht investiert zu sein. Und wir reden bei Investitionen, bitte nochmal nicht vergessen, von Geld, was nicht bei der Bank liegt. Also Geld, was entweder in irgendwelchen strukturierten Produkten drin liegt, in Aktien, in Anleihen, in Rohstoffen, in der Altersvorsorge, gibt es auch in verschiedenen Bereichen fondsgebundene Anlagen. Wir reden dabei immer von Geld, was nicht bei der Bank als Sparkonto oder als Tagesgeldkonto ist. Das ist keine Investition, das ist Sparen. Und wobei man echt den Begriff belächeln muss, Sparen ist heutzutage arm werden. Das ist nun mal so. Also die Inflation, wie Marco sagt, sie schlägt zu. Und das unabhängig von dem Alter.
So, der zweite Faktor, der da auch sehr wichtig ist, ist natürlich, dass man nur das Geld investieren kann, was zur freien Verfügung steht. Also da gibt es diesen klassischen Begriff des Cashflows. oder im Privathaushalten so die Haushaltsrechnung. Wie viel Geld steht zur freien Verfügung? So, was hat man für fixe Ausgaben monatlich? Dazu zählt die Miete, Stromkosten, Auto etc. Und das Geld, was am Monatsende übrig bleibt, wie man das anlegt oder wie man damit arbeitet, ist sehr wichtig für den Risikotyp. Denn jemand, der 50% seines Einkommens quasi nicht braucht fürs tägliche Leben, sondern der das quasi frei verfügen kann, der kann natürlich auch viel mehr im Investitionsbereich sich ausprobieren und rumspielen, als jemand, der nur so 10% seines Einkommens frei nutzen kann. Und deswegen ist dieser Cashflow so wichtig. Und ja, wir werden auch später nochmal in einer weiteren Folge, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ein bisschen auf das Thema Haushaltsrechnung eingehen. So, was zählt da rein? Was ist wichtig zu beachten? Weil jeder sollte für sich mal schauen, wie viel Geld habe ich am Ende des Monats eigentlich übrig? So, manche Leute haben am Ende des Monats fangen wieder bei Null an und kriegen dann ihr Gehalt, verbrauchen das und dann sind sie wieder bei Null. Und das wollen wir auf jeden Fall euch dazu bringen, davon wegzukommen. Und
genau, so ein bisschen Stichwort auch Konsum heute versus Konsum morgen. Also wie Marco so schön sagt, was ihr am Ende des Monats zur Verfügung habt und am besten sogar am Anfang des Monats, also am besten legt man das Geld immer schon von Anfang weg. Wie wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, gewöhnt man sich dann irgendwann dran an gewisse Einkommensverluste, will ich es nicht nennen, weil das Geld ist ja nicht weg, es gehört nur jemand anderem aktuell, wie ich immer so schön sage, aber dass man sich daran gewöhnt, auch mit weniger auszukommen. Oder, ja, ich will darauf gar nicht weiter eingehen, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, das hört ihr dann alles in einer weiteren Folge.
Ja, genau. Um das Thema auch ein bisschen weiterzuführen, was noch wichtig ist, ist natürlich der zeitliche Rahmen, für den ihr euer Geld anlegen wollt. Denn die Haushaltsrechnung ist ja quasi so eine Ist-Aufnahme, so wie ist aktuell euer Stand. Und ihr müsst euch natürlich auch Gedanken darüber machen, wo will ich hin? So, will ich vielleicht in 10 Jahren ein Haus bauen und lege jetzt in den kommenden 10 Jahren mein Geld so an, dass ich dann irgendwie am Ende auf jeden Fall mehr habe, als ich jetzt habe. Und kann das dann nutzen zu einem großen Teil für den Hausbau oder als Sicherheit bei der Bank hinterlegen, um einen besseren Zins zu bekommen. Und andere Leute haben vielleicht wollen in 3 Jahren heiraten und brauchen dafür dann eine gewisse Summe. Und deswegen ist es halt wichtig, sich zu überlegen, wie lange will ich welchen Teil meines Geldes anlegen? So, es kann auch sein, dass ihr einfach gar keine konkreten Pläne habt für Ausgaben, sondern ihr wisst, ich habe hier noch laut meiner Haushaltsrechnung die 200 Euro im Monat, die safe für die Investitionen angelegt werden können. Und jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre schauen wir mal, was da kommt. Da ist halt einfach, es ist ein Vermögensaufbau. So, ihr baut euch Stück für Stück euer Vermögen auf. Und was ihr dann am Ende damit macht, werdet ihr sehen, wenn ihr jetzt noch keine konkreten Pläne habt. Aber auf jeden Fall werdet euch ungefähr klar darüber, wie ist der zeitliche Rahmen. So, ihr bringt halt nichts, jetzt ein Produkt anzulegen für fixe 10 Jahre, wenn ihr das Geld in 5 Jahren braucht. So, zu dem Punkt.
Korrekt. Also klar, umso länger die Zeit, umso mehr habe ich halt auch Chancen, gewisse Kursverluste oder gewisse Risiken quasi auszubügeln und sie mehr für mich als Chance zu nutzen. Aber auch umso höher ist auch dieser Zinseszinseffekt, wie ich immer so schön sage. Also man kann wirklich, man glaubt es wirklich nicht, wie viel Geld man aus kleinen Summen wirklich beiseite legen kann. Also wenn man kleine Summen beiseite legt, wie viel sich dann entwickelt über die Zeit. Also ich kriege in einem Jahr Zinsen, im nächsten Jahr kriege ich ja auf diese Zinsen, ich bekomme wieder Zinsen. So müsst ihr euch das vorstellen. Also das Geld arbeitet für euch. Und natürlich, umso länger es ist, umso mehr habe ich natürlich Möglichkeit, darauf aufzubauen. Aber nichtsdestotrotz, genau wie Marco sagt, wenn ich in 5 Jahren mir ein Auto kaufen will oder heiraten will, dann gucke ich, dass ich diesen Teil des Geldes anders anlege als den Teil des Geldes, den ich erst in 30 Jahren brauche. Oder den Teil, den ich in einem Jahr brauche. Also da gibt es echt, es klingt wieder kompliziert, aber da gibt es echt für jede Jahresklasse sozusagen oder je weiter ich das anlege, bestimmte Möglichkeiten, diese Produkte diversifiziert, also gestreut oder sicher oder weniger sicher, auch wieder mit in den Risikotyp einfließen zu lassen und dementsprechend unterschiedlich anlegen zu lassen.
Ja, das Wort, das du gerade gesucht hast, der Anlagehorizont, finde ich auch mal sehr, sehr schön. Da sollt ihr auf jeden Fall drauf achten. Und ein anderer Punkt, der eigentlich am naheliegendsten ist, so, was bin ich für ein Risikotyp? Na klar, wie ist meine generelle Risikobereitschaft? So, es gibt Leute wie mich, die sich gerne
die gern das Risiko suchen. Also Marco war auch vorgestern Fallschirmspringen. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass er dem Risiko positiv entgegensteht und damit aber auch aus meiner Sicht den besten Weg fährt. Aber das möchte ich eigentlich nicht werten, aber tu es in dem Fall jetzt doch, weil es einfach mal aus meiner Sicht genauso ist. Also wir sind beide mehr, würde ich jetzt, wenn ich mal für uns sprechen darf, mehr die Typen, die risikoaffin sind. Aber man muss auch ein bisschen sagen, klar, es hängt was damit zu tun, weil wir aus dem Bereich kommen. B, weil wir aber auch sehr, sehr jung, in Klammern, sehr, ich nicht mehr so, aber sehr, sehr jung sind und da natürlich auch viel mehr Zeit nach hinten raus haben, wie ich vorhin so schön gesagt habe, auch dieses Risiko auszubügeln.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch die Risikoärmeren. Und also die risikoärmeren Anlegertypen. Wir reden ja hier grundsätzlich über das Anlagerisiko. Und da gibt es dann einfach mal Leute, die, weiß ich nicht, beispielhaft Mitte 50 sind, grundsätzlich jedes Risiko vermeiden und auch eigentlich bei ihrer Geldanlage nicht möchten, dass die weniger wird oder vielleicht Schwankungen von 2-3% in Kauf nehmen würden. Dann sind wir halt wirklich schon beim risikoärmeren Anleger, der halt nicht ruhig schlafen könnte, wenn zum Beispiel jetzt wie bei Corona oder bei der Finanzmarktkrise, dass da das Depot einfach mal um 20-30 oder beziehungsweise seine Vermögenswerte um 20-30 oder auch mehr Prozent einstürzt. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Also wenn derjenige nicht mehr ruhig schlafen kann, wenn es um Geld geht, dann ist das definitiv die richtige Wahl, auch Produkte zu finden oder beziehungsweise Anlagen zu finden, die halt dementsprechend, dass derjenige keinen Stress mehr dabei hat. Und bei der Bewertung des eigenen Risikos spielt auch immer das Thema Wissen eine entscheidende Rolle. Also je nachdem, wie viel ich über ein gewisses Produkt oder über ein Projekt weiß oder zumindest die Basics kenne, umso mehr kann ich das Risiko eventuell bewerten und habe dann halt auch gleich ein anderes Bauchgefühl. Also das Thema Bauchgefühl ist bei der eigenen Risikoeinstellung eigentlich immer der entscheidende Ratgeber. Je nachdem, wie ich mich fühle, einer Sache gegenüber, ist es eher so positiv oder negatives Bauchkribbeln, ist dann auch meistens immer die richtige Entscheidung, darauf zu hören.
Damit auch einhergeht, dass es nicht den einen Anlageplan gibt, sondern jeder muss individuell für sich schauen, was ist da für ein Typ, wie ist die Bereitschaft, dann kommt wieder das Alter, der Cashflow, der zeitliche Horizont. Und den letzten Punkt kannst du nochmal erläutern.
Genau, beim letzten Punkt geht es einfach nur darum, naja, möchte ich das ganz gerne selber machen oder möchte ich das in fremde Hände legen? Stichwort, entweder ich suche mir alle meine Anlagen selbst aus oder ich lasse sie halt von anderen Menschen quasi verwalten. Logisch, da muss man immer schauen, das hat wieder auf der einen Seite was mit Kosten zu tun. Wenn ich die Sachen verwalten lasse, möchte natürlich auch derjenige was davon haben, dass er das für mich tut. Auf der anderen Seite ist natürlich dann der Punkt, das Thema Zeit. Also wenn ich wenig Zeit habe, dann lasse ich das entweder verwalten oder packe das in den indexorientierten Fonds, auch kurz genannt ETF. Das sagt auch vielleicht dem einen oder anderen was. Das wäre auch eine passive Sache, weil da kümmert sich keiner drum. Da lege ich das Geld einfach breit gestreut in den Markt rein. Aber auch hierzu wird es noch eine separate Folge geben oder beziehungsweise wir werden auch nochmal genau darauf eingehen, was das denn ist und wo auch die Vor- und Nachteile in sogenannten ETFs liegen.
Genau, und dazu habe ich auch ein wunderbares Beispiel. So ein guter Freund von mir, genau in meinem Alter. Ich kenne ihn schon seit langer Zeit. Der ist nicht so der Typ, der sich gerne mit den Themen beschäftigt. So, jetzt hat er letztens sein erstes Depot eröffnet. Habe mich auch direkt 1000 Sachen gefragt und hat eigentlich, am besten will er sich so wenig wie möglich damit beschäftigen. Und für den ist es natürlich optimal, wenn es da Leute gibt, die für ihn das Depot managen oder die Fonds. Und er sagt einfach hier, ich möchte ungefähr in die Richtung so ein bisschen, kann hier 500 Euro im Monat anlegen oder 300. Ich hoffe, am Ende habe ich da einen Plus und dann ist es gut. Und dann hast du halt auf der anderen Seite uns, so wir versuchen halt wirklich das meiste selber zu machen. So wir packen in den Bereich und in dem Bereich, beschäftigen uns damit. Und das ist halt wirklich, da muss jeder schauen. Hier kann man auch nicht sagen, was ist jetzt besser, was ist schlechter, sondern man sollte ein bisschen schauen, dass man jetzt da nicht zu viel Kosten für den Fondsmanager quasi verbrennt. Aber ansonsten, wenn man der Typ dafür ist, der das gerne extern gemanagt hat, dann ist das wunderbar und dann gibt es da auch gibt's da super viele Möglichkeiten. Und ja, so schließt sich der Kreis. So sind quasi diese fünf Oberthemen, die Faktoren, die da reinzählen, was man für ein Risikotyp ist, laufen hier zusammen. Und jetzt könnt ihr für euch mal quasi überlegen, ja, was bin ich überhaupt für ein Typ, so, was ist für mich optimal? Wie gesagt, das Thema Haushaltsrechnung werden wir später nochmal drauf eingehen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, schreibt uns gerne direkt. So können wir uns gerne schon so mal auseinandersetzen. Und ja, so sollte jeder für sich selbst überlegen. Unser letzter Punkt, den wir heute noch ein bisschen ansprechen wollen. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber erzählt, wie kann man sein Geld investieren, generell finanzielle Investitionen oder finanzielles Risiko. Was wir noch gar nicht so betrachtet haben, was wir aber in der letzten Folge zum Beispiel ein bisschen mehr schon hatten, war der private Aspekt. So, jetzt kann man überlegen, ja, privates Risiko, Fallschirmsprung aus dem Flieger werfen oder so. Habe ich da was von? Da ist jetzt viel interessanter. So, was gibt's denn für private Risikomöglichkeiten, gerade so auf dem Karriereweg oder in der Selbstverwirklichung? Und da ist das Thema Selbstständigkeit ein Riesending. Es gibt halt wirklich so diesen groben Unterschied. Entweder du bist angestellt und hast so wirklich dein solides Einkommen, oder du entwickelst dich, gehst ein Risiko ein, machst den Schritt in Selbstständigkeit. Musst du nicht direkt voll machen, sondern kannst auch das aufgeteilt machen. Aber das ist so ein großes Thema, was das private Risiko und die private Investition angeht.
Ja, das ist genau das Thema Selbstständigkeit. Und da muss ich gerade auch schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil da kommt das eine zum anderen. Also ich habe halt viele bei mir. Also ich berate Selbstständige, Unternehmer, Leute, die eine Firma gründen wollen, expandieren wollen und so weiter und so fort. Und deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil auch die Leute zu mir kommen und sagen, und die haben keine Ahnung und die wollen auf gar keinen Fall ein Risiko eingehen und die sind so risikoavers und die möchten keine Aktien und die haben am besten das Geld auf dem Konto. Und da sage ich dann auch immer, du gehst jeden Tag ein Risiko ein. Also du stellst eine Ware her quasi, also ich sage jetzt einmal, du stellst Schrauben her mit der Hoffnung, dass irgendeiner auf der Welt diese Schrauben benötigt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, IKEA oder Privathaushalte oder andere Unternehmen. Ja, klar, dann sagt der Kunde auch immer, naja, ich kenne ja meine Risiken, ich weiß ja, das wird auf jeden Fall abgesetzt werden. Ja, sage ich dann auch, klar, es kann so sein, aber es kann auch sein, dass morgen auf einmal, weiß ich nicht, es gibt eine neue Erfindung oder ich weiß nicht, keiner braucht mehr Schrauben oder man überschätzt sich. Ne? Und deswegen sage ich auch immer ganz gerne, Risiko ist nur, wenn du nicht weißt, was du tust. Und so ist es auch im Anlagebereich, mehr oder weniger. Wenn ich weiß, was ich tue und ich weiß, was ich da habe, deswegen versuche ich auch echt jedem Kunden nicht bis ins kleinste Detail zu erklären, was er da kauft bei mir oder was er beraten bekommt bei mir. Aber ich will, dass er es versteht. Ich will, dass er weiß, was er da hat und ich will, dass er weiß, welche Risiken er eingeht und ob die kalkulierbar sind. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann ist Selbstständigkeit oder die Vermögensanlage, dann sind das alles Risiken, die man beeinflussen kann. Und wenn man ein Risiko beeinflussen kann, dann ist man auf dem besten Weg, aus diesem Risiko, wie gesagt, mehr Chance zu machen, als man wirklich daran ein Risiko sieht.
Genau, denn wie wir schon öfter erwähnt haben, jedes Risiko ist eine Chance und die reichsten Menschen auf der Welt oder in Deutschland sind nicht die, die als Angestellter 50 Jahre durcharbeiten, sondern die sich selbstständig machen, die ihre eigene Idee in irgendeiner Form umsetzen. Und deswegen ist die Selbstständigkeit per se eine super Chance. Man kann sich krass entwickeln. Es gibt echt unfassbar große Entwicklungsmöglichkeiten und ja, Chancen, sich zu entwickeln, sich auf die nächste Stufe zu heben. So kann man als Treppe betrachten, so immer wieder auf ein neues Level heben und wirklich versuchen, die nächste Stufe auf persönlicher und finanzieller und Karriereebene anzugehen. Aber natürlich steigt damit auch das Risiko. Denn wer in die Selbstständigkeit geht und die Idee floppt und man steht am Ende mit nichts da oder hat einen riesen Kredit, den man nicht abbezahlen kann, dann kann natürlich irgendwann auch das Thema Insolvenz kommen. Man kann seine Kredite nicht mehr zurückzahlen, muss dann in die Privatinsolvenz. Von daher, das Risiko ist da. Es ist nicht zu unterschätzen, aber
es ist kalkulierbar. Es ist kalkulierbar, wenn man sich damit auseinandersetzt, mit dem, was man vorhat. Wenn ich Stifte herstellen möchte, dann schaue ich mir erstmal genau an, was gibt's für einen Markt, wie viele Leute können das gebrauchen und so weiter und so fort. Ich mache Analysen und ich fokussiere mich darauf. Und wenn ich dann jeden Schritt beachte und mich damit beschäftige, was ich wirklich will im Leben, dann sind diese Risiken kalkulierbar und dann ist eine Insolvenz gar nicht mehr so angsteinflößend, weil die wird einfach nicht kommen, wenn man weiß, was man tut. Und das ist so. Man muss einfach dahinter stehen und wenn man es nicht fühlt und alles nur halbherzig macht, so ist es auch in der Geldanlage aus meiner Sicht, dann wird das auch nichts. Ja. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Marco, sind wir fertig für heute.
Ich würde auch sagen, für heute haben wir echt gut viel geredet, haben einiges abgehakt, abgegrast. Lasst euch das alles mal durch den Kopf gehen. Schickt uns gern eure Gedanken zu dem Thema. Oder wenn ihr jetzt euch nicht ganz sicher seid, was ihr für ein Typ seid, so lasst uns gerne wissen. Und wir hoffen wieder, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, ihr habt einen Mehrwert daraus mitgenommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder weiterempfehlt. Nehmt auch gerne wieder unseren Feedbackbogen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder auch gerne noch ein zweites Mal in Anspruch. Lasst uns eine Meinung da, wie ihr es findet. Und ansonsten hoffen wir, dass wir euch beim nächsten Mal wieder hören. Empfehlt uns gerne weiter. So, wir freuen uns über jeden weiteren Hörer. Und damit würden wir heute uns verabschieden.
In diesem Sinne, macht's gut, liebe Highflyer. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.